Es geht im Business nicht voran, Ihr Einkommen stagniert oder entwickelt sich zu langsam. Sie fragen sich jeden Monat aufs Neue, wo Kunden und Aufträge herkommen. Nun, in dieser Episode sprechen wir über 7 Fehler, die viele Berater und Dienstleister machen und die ihren Umsatz klein halten. Und wenn Sie sich eben in der Beschreibung wiedergefunden haben, dann wette ich, Sie machen mindestens einen der Fehler.
Hallo und herzlich willkommen zum Passion & Profit Podcast. Wir sind Andrea und Mike Lickies und hier sprechen wir zu erfolgreichen Beratern und Dienstleistern im B2B, die noch mehr in ihrem Business erreichen wollen. Regelmäßig beleuchten wir Themen wie Produktivität, Marketingstrategien und Mindset. Unser Ziel ist es, Ihnen jedes Mal etwas Neues zu präsentieren, das Sie sofort anwenden können, damit Ihr Unternehmen wächst.
Wer ein Business hat und Dinge wagt, der macht automatisch irgendwo Fehler. Ich meine, wenn ich das allein an mir beobachte, ich mache jeden Tag wahrscheinlich zig Fehler.
Das sage ich jetzt mal nichts zu.
Aber es gibt ganz einfach einen Unterschied in der Art der Fehler, die man macht. Und wir haben in den 20 Jahren, die wir mittlerweile aktiv sind, festgestellt, es gibt so eine Handvoll oder besser gesagt 7 Fehler, die immer wieder auftreten, wo scheinbar so ein Muster dahinter ist und die aber ganz besonders dazu führen, weshalb man das Gefühl hat, dass man im Business nicht vorankommt, weshalb das Einkommen stagniert, weshalb man nicht genug Kunden gewinnt oder nicht die Kunden gewinnt, die man gern hätte und so weiter. Und über diese 7 Fehler sprechen wir in diesem Podcast.
Also so diese sogenannten Bottlenecks, die
ganz genau
einfach dafür sorgen, dass das Rohr verstopft bleibt und es einfach nicht weitergeht, egal was man versucht.
Genau, und der erste riesengroße Flaschenhals, den ich immer wieder sehe, ist, dass die Leute sich viel zu sehr Gedanken um ihre Konkurrenz machen. Also sie sorgen sich quasi über die Auswirkungen, die die Konkurrenz auf ihr eigenes Business hat. Und das hat so ein bisschen seinen Ursprung im Beginn des Business. Also wenn wir mit unserem Business starten, viele von uns haben das ja nicht gelernt, die haben ja keine Blaupause, wo sie jetzt anfangen mit einem bestimmten Business und wo die sagt, mach jetzt dies, mach jetzt jenes, sondern wir fangen an mit den Dingen, von denen wir meinen, sie sind gut für unser Business. Und wir schauen da natürlich auch viel auf andere. Wie machen es andere, die aus unserer Sicht vermeintlich erfahrener sind, vermeintlich auch schon an einem Punkt sind, wo wir gerne hinwollen. Das heißt, wir schauen uns Dinge von der Konkurrenz ab. Das ist auch ganz normal, dass wir da Sachen adaptieren, ja. Aber der große Fehler, den wir hierbei machen, und ich rede von wir, weil ich kann nur da für mich sprechen, ich habe ihn auch lange Zeit gemacht, ja. Der große Fehler, den wir hier jetzt oft machen, ist, dass wir annehmen, irgendjemand von unserer Konkurrenz wüsste es besser. Und das ist aber nicht der Fall, denn was wir nicht sehen, wir sehen ja nur das, was die nach draußen sagen, die Social-Media-Profile, wie sie sich darstellen. Aber was wir nicht sehen, sind die inneren Kämpfe, sind die Zweifel und all diese Dinge, die diese Leute natürlich auch haben. Und was wir deshalb auch nicht sehen, ist, dass auch diese Leute sich die Sachen nur woanders abgucken.
Ja, und wir sehen vor allen Dingen nicht die Ergebnisse. Also wir wissen nicht, ob oder wie eine bestimmte Aktion, Maßnahme, Strategie oder sonst was funktioniert.
Ja. Die Auswirkungen, die das hat, sind natürlich einigermaßen fatal. Denn wenn ich immer nur das mache, was alle anderen auch machen, dann sehe ich natürlich aus Sicht des Kunden genauso aus wie jeder andere auch. Das heißt, für den Kunden gibt es keinen Unterschied, ob er mich engagiert oder jemand anderen engagiert. Wenn ich in dieser Situation bin, dann muss ich mir natürlich Sorgen machen über meine Konkurrenz. Aber der Weg daraus ist, sich zu überlegen, wie kann ich mich von anderen unterscheiden? Wo kann ich Dinge gezielt besser machen? Wo kann ich Dinge anders machen? Ich meine, das, was viele hier sagen, so als Abwehrhaltung, das geht in meiner Branche nicht oder das geht mit meinen Kunden nicht oder das macht man bei uns so nicht. Doch das sind alles nur Ausreden, die einem die Rechtfertigung geben, nicht etwas Neues probieren zu müssen, nicht neue Ideen in sein eigenes Business einfließen lassen zu müssen. Und Unternehmen wie beispielsweise Amazon wären niemals so groß geworden, wenn Jeff Bezos nur das gemacht hätte, was jeder andere Buchhändler auch gemacht hat.
Ich glaube, was hier ganz wichtig ist zu verstehen, ist, dass Menschen ja nicht ganz bewusst sagen, ich mache das nicht, weil, sondern dass das oftmals eine ganz unbewusste Aktion ist oder Reaktion ist, die nach meiner Erfahrung eben aus diesen 20 Jahren auch, die wir auch Coaching machen und mit Kunden zu tun haben und auch mit mir selbst, die ganz oft mit Unsicherheit und Angst zu tun hat. Und wenn ich nicht weiß, wie etwas, was ich dort tue oder vielleicht vorhabe zu tun, sich auswirken wird, dann ist diese Angst auch in gewisser Weise normal. Und auch da kann man etwas machen, das wird jetzt hier zu weit führen, das ist praktisch ein eigener Podcast, um zu sagen, wie deale ich denn mit Unsicherheit oder mit Angst? Weil eine ganze Reihe von Dingen im Business gehen schief. Hundertprozentig gehen die schief. Ja. Oder unser Spruch lautet da meistens, 7 von 10 Aktionen gehen schief. Wenn man das weiß, kann man sich entsprechend darauf einstellen. Aber das Entscheidende an dem, was ich jetzt sagen will, ist, diese Unsicherheit oder Angst als Unternehmer ist Bestandteil und gehört dazu. Und es gibt Wege und Mechanismen, um zu lernen, damit besser umzugehen, als sie nur zu verdrängen.
Ja. Der sicherste Weg hier raus ist ganz einfach, dass man sich nicht so sehr um seine Konkurrenz Gedanken macht, dass man sich nicht so sehr um sich Gedanken macht, sondern dass man sich vor allen Dingen Gedanken macht über seine Kunden und über die Zukunft seiner Kunden. Ja, also nicht nur dran denkt, was brauchen Kunden heute, sondern wie ist die Entwicklung in deren Markt, was brauchen Kunden gegebenenfalls morgen von mir. Denn das ist eine Überlegung, die keiner macht. Und das ist die einfachste Art, einen Weg zu finden, um sich signifikant von anderen abzuheben. Ja. Kommen wir zu Fehler Nummer 2. Das hängt schon ein Stück weit auch mit dem Fehler Nummer 1 zusammen, nämlich alleingehen, alles allein zu machen. Du hast gerade auch von dieser großen Unsicherheit gesprochen. Und diese Unsicherheit wird natürlich umso größer, je mehr ich auf mich allein gestellt bin, je mehr ich allein Dinge entscheide, ohne Feedback und so weiter und so fort. Ich bin ganz einfach, wenn ich alles alleine mache, wenn ich immer nur allein vor mich hingrüble, ganz einfach auch anfällig für Ablenkungen von außen. Ja, ich habe diese Unsicherheit, ich weiß nicht, ob eine bestimmte Marketing-Idee von mir funktionieren wird. Und dann kommt der nächste Social-Media-Hype, dann kommt das nächste TikTok, das nächste Clubroom-Ding um die Ecke. Und ich meine, das könnte eine coole Idee sein, um mein Business voranzubringen. Und dann springe ich darauf auf, erlebe aber hier die gleiche Unsicherheit wieder und das Ganze geht wieder von vorn los. Ich glaube, das Dilemma ist hier, dass wir immer eine Idee beginnen mit einem Maß an uninformierten Optimismus. Und dann stoßen wir auf die ersten Probleme und spüren eigentlich bei allem, was wir anfangen, nee, ganz so leicht ist es dann doch nicht. Und dann kippt dieser uninformierte Optimismus in einen informierten Pessimismus. Und das ist dann die Phase, wo die meisten dann nach dem nächsten großen Ding suchen.
Ja, ganz einfach, weil es wieder ablenkt und weil man muss ja weitermachen an einer bestimmten Stelle. Und der Vorteil an diesem Nicht-Alleingehen ist, egal wie man das jetzt bezeichnet, also das nehmen wir unsere Unternehmer-Community, da ist es so, dass einfach viele schon unterschiedliche Dinge probiert haben oder auf Fußangeln, auf Fallen hinweisen können. Oder aber, dass wir, in unserem Fall ist es so, dass wir sehr viel testen, wirklich aktuell testen und danach unseren Kunden, 1-zu-1-Coaching-Klienten etc. einfach entweder sagen oder darüber ganze Workshops machen und sagen, hier, wenn ihr das macht, müsst ihr auf die und die Dinge achten. Oder das hat zumindest in unserem Fall nicht funktioniert, was nicht heißt, dass es nie funktioniert. Es heißt einfach nur, dass man die Erfahrungen, die man damit gemacht hat, also das, wo vielleicht ein anderer einfach kopiert, was wir machen, aber in Unkenntnis der Tatsache, dass wir hier nur einen Test fahren und es bedeuten kann, dass dieser Test so schlecht ist oder am Ende sich zeigt, dass das für unser Business keinen Sinn macht, dass ich nicht jeden Fehler machen muss, um daraus lernen zu können, weil ich eben eine Möglichkeit habe, hier Wissen anzuzapfen, das über mein eigenes Wissen einfach weit hinausgeht.
Ja.
Oder Informationen, Erfahrungen etc.
Ja, ja. Für mich hat das Nicht-Alleingehen, das heißt, Sachen mit anderen gemeinsam zu machen, 3 Aspekte. Der erste Aspekt ist das, was wir mal in dem Coaching auch gelernt hatten, dieses Level-Free-Sharing. Das heißt, dass ich mich auch über Dinge unterhalten kann, die, mit denen ich mich vielleicht mit einer losen Bekanntschaft auf der Straße nicht unterhalten würde. Ja, dass ich auch mal meine Sorgen bei jemandem lassen kann, dass ich mit jemandem Gedanken teilen kann, ohne sofort einen guten Ratschlag oder ein Urteil zurückzubekommen. Das ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist natürlich das ganze Thema Feedback. Ja, was ist das, was du gerade gesagt hast, Feedback zu erhalten zu dem, was ich mache, Verbesserungsvorschläge da auch zu bekommen. Und der dritte Aspekt ist ganz klar Accountability. Das heißt, dass ich auch jemanden habe, der mich in die Pflicht nimmt, der mir sagt, hey, du wolltest doch bis heute das und das machen. Was ist los? Wo steckst du fest? Was musst du gegebenenfalls anders machen? Das heißt, der mich ein bisschen kritisch hinterfragt. Und das sind alles so Sachen, die einen wahnsinnigen Einfluss haben, wie schnell oder wie weit man letzten Endes im Business tatsächlich vorankommt.
Ja, weil es letztlich auch normal ist, dass nicht immer alles reibungslos und rund nach vorne geht. Na, das ist einfach so. Also davon auszugehen als Unternehmer ist, glaube ich, eine Fehleinschätzung, die man sich sehr schnell abgewöhnt, weil man merkt, so funktioniert das nicht. Ne?
Ja, absolut. Fehler Nummer 3, das ganze Business und Marketing verkomplizieren. Ja, sind wir wieder ein Stück auch beim Fehler Nummer 1. Da kommt das nächste Bright Shiny Object um die Ecke und da springe ich dann drauf und dann mache ich da einen neuen Instagram-Kanal auf und da ein LinkedIn-Profil und was weiß ich nicht alles und da noch den nächsten riesen Sales-Funnel. Die Sache ist einfach die, wir können das ein Business betrachten wie ein Boot auf einem Ozean. Und ich kann natürlich mit einem Boot auf dem Ozean den Kurs jederzeit um 360 Grad ändern. Das gibt uns sehr viel Freiheit, weil wir selbst sind der Kapitän. Wir selbst können ja bestimmen, wohin der Kurs ist. Das ist ja der große Vorteil gegenüber dem Angestellten-Dasein. Doch der Nachteil dabei ist, wenn ich permanent nur den Kurs ändere, komme ich nirgendwo an.
Guter Punkt. Du drehst im Kreis.
Ja, und werdet dadurch zwangsläufig zum Spielball der Wellen früher oder später. Das ist natürliche Sache. Und für mich dabei auch entscheidend ist, wie kann ich denn überhaupt mein Business zum Wachsen bringen? Ich meine, man kann ein Business in zwei Dimensionen, sag ich mal, betrachten. Ja, also wenn Sie sich gerade ein Blatt Papier und einen Stift vor sich haben, dann können Sie das auch grafisch nachvollziehen. Malen Sie einfach mal auf das Blatt Papier einen waagerechten Strich. Dieser waagerechte Strich steht für Komplexität. Ans linke Ende schreiben Sie komplex und das bedeutet, die Dinge sind in Ihrem Business tatsächlich kompliziert. Sie tendieren dazu, das Rad jedes Mal neu zu erfinden. Und die andere Seite ist, da schreiben Sie hin einfach oder simpel und das bedeutet, die Dinge bei Ihnen im Business laufen wie eine gut geölte Maschine. Das ist die eine Dimension. Laufen die Dinge bei Ihnen im Business eher kompliziert oder läuft eher alles wie eine gut geölte Maschine? Die zweite Dimension ist das Wachstum. Ja? Stagniert Ihr Business oder wächst Ihr Business? Und in die Mitte des waagerechten Striches ziehen Sie jetzt einen vertikalen Strich, einen Senkrechtstrich. Und unten an diesen Senkrechtstrich schreiben Sie Stagnation. Das bedeutet, Ihr Business kommt nicht vom Fleck. Und oben an den Strich schreiben Sie Wachstum. Das bedeutet, Ihr Business wächst. Und wenn Sie jetzt auf Ihr Business schauen und das in diesen beiden Dimensionen betrachten, Komplexität und Wachstum, dann können Sie Ihr Business in einen von 4 Quadranten einordnen. Andrea verdreht gerade die Augen. Aber wenn Sie das... ich hoffe, Sie können mir noch folgen. In den... der untere linke Quadrant, also wo die Dinge komplex sind und wo das Business stagniert, das ist der Ort, wo wir meistens mit einem Business starten. Ja? Wir interessieren uns nicht dafür, wie komplex sind die Dinge und Wachstum ist auch nicht unsere Nummer 1 Priorität, sondern unsere Nummer 1 Priorität ist es, Geld reinzubringen. Und dafür tun wir alles. Dann nehmen wir vielleicht auch Kunden an, die wir normal später nie annehmen würden. Dann nehmen wir Projekte an, die uns vielleicht eine Nummer zu groß sind oder die eigentlich nicht so ganz in unser Portfolio gehören. Mhm. Nur um eben Geld reinzubringen. Und das ist vollkommen normal. Ich meine, wie schon gesagt, jedes Business gestartet im Grunde genommen so. Unser Business ist genauso gestartet. Nach einer Weile hat man dann hoffentlich etwas Grip aufgebaut und versucht jetzt, das Business zum Wachsen zu bringen. Doch das, was die meisten meist machen, sie drücken einfach nur aufs Gaspedal. Und das bedeutet, sie machen mehr und mehr und mehr von den Dingen, die aber schon kompliziert sind. Und wenn ich immer nur mehr und mehr und mehr von den Dingen mache, die schon kompliziert sind, dann ist das nicht der Weg zu Wachstum, sondern dann ist das der sichere Weg zu Burnout.
Mhm.
Ja? Das, was zuerst erfolgen muss, ist, dass ich die Dinge vereinfache. Das heißt, dass ich nicht zuerst an Wachstum denke, sondern dass ich zuerst an Vereinfachen denke. Denn ich kann keine, wie sagt unser Coach immer, you can't scale a mess. Ja? Wer Chaos skaliert, erhält nur noch mehr Chaos.
Ja, oder um es wörtlich zu übersetzen, du kannst Chaos nicht skalieren.
Ja.
Also
ja.
Chaos bleibt dann Chaos und du musst immer in die Chaosbewältigung gehen, aber nicht in den Aufbau von Wachstum.
Genau. Das heißt, der erste Schritt besteht daran, dass ich die Dinge radikal vereinfache. Das heißt, dass ich mir ein Zielpublikum aussuche, dass ich für dieses Zielpublikum nur ein Angebot mache, dass ich aus meiner Leistung oder dass ich meine Leistung produktisiere und sie damit standardisiere und wiederholbar mache, leichter verkaufbar mache und all solche Sachen. Denn dann wird es relativ leicht, mein Business zum Wachsen zu bringen. Ja? Also Fehler Nummer 3 war, das ganze Business- und Marketing-Ding hoffnungslos zu verkomplizieren. Fehler Nummer 4 ist, zu denken, ach, das ist mir alles viel zu kompliziert, ich heure doch eine Agentur an oder jemanden, der das ganze Marketing- und Akquise-Ding für mich übernimmt. Höre ich relativ oft im Coaching, kann ich denn dafür nicht einfach jemanden anheuern, der die Akquise für mich macht? Das Problem dabei ist, dass man, wenn man mit so jemandem arbeitet, nur häufig ein Kunde unter vielen ist. Das heißt, man erhält gar nicht so sehr die Aufmerksamkeit, die das eigene Business eigentlich benötigt. Ein zweiter Aspekt dabei ist, gerade in der Arbeit mit Agenturen, der Fokus einer Agentur liegt auf dem eigenen Erfolg. Und der eigene Erfolg besteht natürlich darin, Kunden so lange wie möglich zu halten. Das heißt, Bestreben Nummer 1 einer Agentur wird immer sein, einen Kunden so lange wie möglich zu halten. Erst danach kommt tatsächlich der Erfolg des Kunden, der natürlich bedeuten kann, dass der Kunde die Agentur nicht mehr benötigt.
Ja, und ich habe einen ganz wichtigen Aspekt, den ich insbesondere früher immer, wenn ich Kunden gezeigt habe, wie Telefonakquise funktioniert, was ja einfach nur eine bestimmte Strategie ist bei der Akquise, mitgegeben habe, nämlich die Tatsache, dass man selber imstande sein muss zu beurteilen, ob hier etwas oder wie etwas funktioniert und wann etwas gut ist und wann etwas nicht gut ist. Bei der Telefonakquise können das ganz nackte Zahlen sein, aber selbst diese Zahlen muss ich lesen können, weil diese Zahlen womöglich in der einen Branche mal so sind und in der anderen Branche aber so. Was in der einen Branche gut ist, kann in der anderen ganz schlecht sein. Das heißt, ich muss erstmal für mich ein bestimmtes Wissen aufgebaut haben, um sagen zu können, da hat jemand was auf dem Kasten und kann etwas.
Ja, ja? Ja. Ich kann gar nicht praktisch beurteilen, wie ist die Qualität dessen, was diese Agentur abliefert.
Ja, das ist so ein bisschen, ich habe ein ganz banales Beispiel. Wie oft bin ich im Laufe unseres Zusammenlebens vom Friseur gekommen und konnte dir genau zeigen, du hast von außen gesagt, oh, das sieht aber gut aus und ich habe dir am nächsten Tag gezeigt, wie schlecht das ist, weil ich gesehen habe, was alles verschnitten war. Das heißt, von außen hin sieht das gut aus, aber von innen muss ich sagen, na, ich wechsle mal besser den Friseur, weil ich wollte das lieber so und so haben und das hat er nicht hingekriegt.
Ja.
Na? Dass ich dann womöglich, wenn ich jemanden gefunden habe, weil ich beurteilen kann, dessen Arbeit ist gut, dass ich dann eventuell irgendwann im Laufe der Zeit etwas auslagere, ist eine ganz andere Geschichte.
Ja, genau, das ist gleich das Nächste. Wenn jetzt die Arbeit der Agentur erfolgreich ist oder auch vielleicht nicht erfolgreich ist, werde ich nicht in der Lage sein, herauszufinden, woran liegt es denn? Wirklich, ich muss mich auf die Aussage der Agentur verlassen. Weiterer Aspekt ist, wenn die Agentur sich aus dem Business verabschiedet, verabschiedet sich auch mein Business.
Ja.
Ja. Also das soll jetzt kein Rant gegen Agenturen sein, doch erst wenn ich wirklich auf sicheren Füßen stehe, wenn ich weiß, was ich hier tue, wenn ich weiß, wie die Dinge funktionieren, dann ist der Punkt gekommen, wo ich etwas outsourcen kann. Nämlich dann, wenn ich in der Lage bin, auch zu beurteilen, was da passiert und gegebenenfalls auch zu intervenieren.
Mhm.
Ja? ganz wesentlicher Punkt hier. Fehler Nummer 5. Ständig auf Social Media posten. Posten auf Social Media ist kein Marketing. Ja? Es ist immer so dieses, ja, du musst sichtbar sein. Und aus diesem, ich muss sichtbar werden, versuchen die Leute dann alles Mögliche, die skurrilsten Dinge, um eben diese Sichtbarkeit zu erreichen.
Darf ich nochmal die Geschichte erzählen?
Ich weiß nicht, welche du meinst.
18.000 Fans auf Facebook.
Ja.
Wir arbeiten immer mal wieder, und das ist eine Geschichte von vor vielen Jahren, haben wir eine VA gesucht, also Virtual Assistant, eine virtuelle Assistentin, die ein paar Sachen in der Firma macht. Und die hatte vom Background her, hatte die nicht nur 18.000 Subscriber auf Facebook, was wir nie geschafft haben, und hatte einen Online-Shop.
Ja.
Eine, also...
Ja, von außen betrachtet sehr professionell
aus. Ich wollte gerade sagen, also das sah durchaus ordentlich aus. Aber sie hat nicht so viel Geld erwirtschaftet, dass sie nicht noch Nebenjobs eben als VA. Das ist vollkommen in Ordnung, das ist ein ehrenwerter Beruf. Aber der Punkt ist, dass ich zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt gedacht hätte, dass es nicht so problematisch ist, 18.000 Facebook-Fans zu monetarisieren. Jetzt kommt es, denn die Sichtbarkeit war da. Aber ich muss Sichtbarkeit monetarisieren. Ich muss wissen, wie das geht.
Ja.
Mir reicht einfach nur Sichtbarkeit nicht.
Und da kommst du zu einem ganz wesentlichen Aspekt. Selbst wenn ich auf sozialen Kanälen es schaffe, mir eine Followerschaft aufzubauen, dass da viele Leute vielleicht auch kommentieren und so weiter, dass meine Posts geteilt werden, alles bedeutet noch nicht, dass mein Business wirklich erfolgreich ist. Das alles sind nur Vanity Numbers, also Scheinkennzahlen. Denn dahinter verbirgt sich nur passives Engagement. Und das, was ich aber für mein Business brauche, ist aktives Engagement. Das heißt, ich muss die Leute auch zu einem echten Handeln zu bringen, denn einfach nur irgendwo einen Kommentar zu hinterlassen, ist nicht wirklich eine Handlung. Einen potenziellen Kunden dazu zu bringen, mit mir einen Termin zu buchen, damit ich mit ihm sprechen kann, das ist aktives Engagement, das ist eine echte Handlung. Und das schaffe ich allein über diese Social Media Posten nicht. Und ich baue damit auch nicht wirklich Vertrauen auf, wenn ich ständig zu irgendwelche Bildchen poste oder zu allem meine Meinung geigen muss.
Ja, ich würde mich fragen, da, wann macht jemand sein Business? Aber das ist, ich spiele da keine Rolle.
Ja, das ist auch gleich das nächste Signal, das ich damit aussende, wenn ich permanent auf Social Media bin. Wann mache ich da eigentlich mal Business? Mhm. Ja, genau. Okay, Fehler Nummer 6. Biggie, Zeit gegen Geld tauschen. Also das heißt, auf Stundensatz oder auf Tagessatzbasis arbeiten. Und das ist deshalb so problematisch, bin ich wieder bei dem Business verkomplizieren, weil es mir auf diese Art und Weise nicht möglich ist, mein Business wirklich zu skalieren. Skalieren klingt immer so wahnsinnig groß, als ob ich ein Millionen-Business aufbaue. Aber skalieren heißt einfach nur, ich multipliziere das, was ich tue. Und das ist aber nicht möglich, wenn ich auf Stundensatzbasis beispielsweise arbeite. Denn wenn ich mehr Umsatz machen will, was passiert dann? Ich muss mehr arbeiten. Ja, das ist keine Sache, die ich skalieren kann, denn das ist sehr, sehr endlich, wie viel ich arbeiten kann. Die logische Schlussfolgerung an der Stelle heißt dann hier, ja, aber dann erhöhe ich ganz einfach meinen Stundensatz. Ja, kann man machen, wird auch allgemein von den Kunden akzeptiert. Doch dann renne ich geradewegs in das nächste Problem. Entweder ist es so, dass die Kunden sagen, okay, du kriegst jetzt einen höheren Stundensatz, weil du hast mehr Erfahrung, aber mit mehr Erfahrung erwarte ich auch, dass du jetzt doppelt so schnell bist. Und schon stehe ich wieder auf Square One. Oder ich arbeite mit anspruchsvolleren Kunden, die dann zusätzliche Sachen erwarten, die dann erwarten, dass ich vielleicht als Personal Trainer, weil ich jetzt plötzlich mit reichen Kunden arbeite, die einen Stundensatz von $500 bezahlen können, die dann plötzlich erwarten, dass ich nach St. Moritz jedes Mal fliege, um ihnen dort ein Personal Training machen zu können. Also das ist auch wieder so eine Komponente, die ist auf den ersten Blick der richtige Weg, aber auf den zweiten Blick tue ich mir damit immer nur ins eigene Fleisch schneiden. Ja, weil es gibt bei einem Angebot so ein Dreieck, das ich berücksichtigen muss, bei einem Dienstleistungsangebot, das ich habe. Zum einen muss ich natürlich in der Lage sein, dem Kunden Resultate zu bringen. Zum zweiten möchte ich aber auch meinen eigenen Lebensstil damit verwirklichen. Und zum dritten möchte ich etwas haben, was skalierbar ist. Und auf Stundensatzbasis werde ich niemals an diesen Punkt kommen, weil ich immer nur meinen Lebensstil beschneide, und skalieren kann ich es schon mal gleich gar nicht. Und noch ein großes Problem habe ich hier, wenn ich auf Zeitbasis arbeite, der Fokus liegt eben genau darauf, auf der Zeit und nicht auf dem Ergebnis, was der Kunde haben will. Nicht auf dem, weshalb der Kunde ja eigentlich zu mir kommt, weil er ein Problem lösen will oder weil er ein Ziel erreichen will. Wenn ich auf Zeitbasis abrechne, liegt auch der Fokus auf der Zeit. Und ich werde immer wieder an dem Punkt stehen, dass ein Kunde entweder sagt, wieso kannst du 300 Euro die Stunde verlangen? Meine Kfz-Werkstatt verlangt nur 80 Euro die Stunde. Das ist genau das passiert, dass Kunden Äpfel mit Birnen vergleichen. Oder Kunden werden sagen, boah, jetzt sind wir schon 5 Stunden dran und es ist immer noch kein Ergebnis, wie ich es haben wollte, weil eben der Fokus nur auf der Zeit liegt. Das sind so die 3 größten Probleme, in die ich da reinrenne, wenn ich Zeit gegen Geld tausche. Die Veränderung, die ich hier machen muss, besteht ganz einfach darin, dass ich aus meiner Leistung ein Produkt mache und meine Leistung dann halt auch als Produktpaket verkaufe, was ein bestimmtes Ergebnis.
Ja, und ich denke, dem geht vor allen Dingen voraus, dass ich selbst den Shift mache als Anbieter. Und wir sprechen ja in dem, was wir machen, also in unserem Business, das richtet sich an Berater, Coaches, Consultants, Trainer, die erklärungsbedürftige Dienstleistungen bzw. Trainings etc. anbieten. Und das hat alles mit einer Transformation zu tun, also mit einer Veränderung, die oftmals damit startet, dass ich eine Veränderung im Kopf habe, weil wie soll ich sonst eine Veränderung umsetzen? Und das, was du hier sagst, das bedingt insbesondere eine Veränderung in meinem Verständnis, dass das, was der Kunde hier will, nicht ein riesiges, normalerweise, es ist zwar schön, wenn dann einem Preis auch ein Inhalt entgegensteht, aber das, was er wirklich will, ist ja das Ergebnis, also die Transformation. Und ich muss selber verstehen, dass wenn ich den Shift, den Fokus mache auf die Transformation, dass es das ist, was jemand will. Und insbesondere, wenn ich tatsächlich im B2B tätig bin, will jemand nicht sagen, ja, für mich ist vollkommen okay, 500 Stunden damit zu verbringen. Nein, da ist Zeit ein wesentlicher Faktor. Wir haben es ja gerade sehr stark gesagt. Der Shift zu begreifen, dass ich Zeit gegen Geld tausche, startet bei mir im Kopf, indem ich verstehe, ich muss mich inhaltlich bei meinem Angebot auf die Transformation, die ich dem Kunden verschaffe, ermögliche, konzentrieren. Ja. Und das ist selbst bei etwas, mit selbst meine ich nicht, dass ich das weniger wichtig oder einfacher finde, selbst bei etwas wie zum Beispiel Fitness oder Abnehmen ist das so. Weil um eine Diät durchzuhalten, geht es nicht darum, dass ich Kalorien zähle, sondern ich muss einen Shift im Kopf machen. Ich muss da was verstanden haben. Um Fitness zu machen, um dran zu bleiben und dann auch langfristig, habe ich eine Transformation. Und nicht x Stunden, die ich sonst wo verbringe.
Ja. Kommen wir zu Fehler Nummer 7 und der besteht darin, nicht in sich selbst oder sein Business zu investieren. Und hier habe ich einen ganz interessanten Vergleich dazu. Was schätzt du, Andrea, wie viel verdienen Fachärzte pro Jahr in Deutschland im Durchschnitt?
Boah, das ist eine tricky Frage. Denken würde ich, ein Facharzt, also der schon richtig lange unterwegs ist, so, mach mal ein Beispiel für einen Facharzt.
Sagen wir mal, einen Urologen in einer großen Uniklinik.
Ja, keine Ahnung, 180.000?
Es ist weit weniger. Laut Stepstone-Gehaltsreport verdienen Fachärzte in Deutschland im Durchschnitt 89.000 Euro pro Jahr.
Ach du schon.
Es dauert aber, und jetzt kommt's, es dauert 11 Jahre, bis man überhaupt Facharzt ist. Nämlich die 6 Jahre Medizinstudium und dann nochmal 5 Jahre Facharztausbildung. Wow. Und jetzt reden wir noch nicht darüber, über die Arbeitszeiten, die viele Fachärzte insbesondere in Kliniken in Deutschland haben.
Ja? Wow.
Was ich damit sagen will ist, wenn man es schafft, sein Business auf, sagen wir mal, nur 15.000 Euro im Monat zu bringen. Und das vielleicht mit 30 Stunden die Woche. Denn das ist so eine Zahl, die ich von unseren Kunden oft höre. Wie viel möchtest du arbeiten, so 30 Stunden die Woche? Wenn ich das schaffe, bin ich den meisten Fachärzten oder bin ich überhaupt allen Fachärzten da draußen meilenweit voraus.
Was die Arbeitszeit angeht, auf jeden Fall.
Und den Verdienst.
Ja.
Also ich verdiene fast doppelt so viel und arbeite viel weniger. Aber wenn ich das schaffe, bin ich meilenweit voraus. Aber ist es nicht komplett irrsinnig, ist es nicht komplett verrückt, das ohne Unterstützung und Support versuchen zu wollen?
Ja, und der Punkt ist, dass natürlich der ein oder andere dann denkt, ja, wenn ein Coach empfiehlt, dass man Geld ausgibt für die eigene Weiterbildung, dann ist das so eine Sache. Ja und nein. Der Punkt ist halt, dass ich mich einfach an einer bestimmten Stelle fragen muss, warum bin ich noch nicht da und wir tun das, weshalb wir weiter in uns investieren. Warum bin ich noch nicht da oder habe ich ein bestimmtes Ziel nicht erreicht? Und immer dann, wenn ich ein bestimmtes Ziel nicht erreicht habe, dann ist das Einfachste, dass ich mir die Hilfsmittel hole, um dieses Ziel zu erreichen. Punkt.
Ja.
Und ohne Hilfsmittel, wer denkt, dass das ohne Hilfsmittel geht? Gut, wer denkt, dass er ohne Hilfsmittel einen Wissensstand erreichen kann, um vergleichbar mit den Fachärzten das einfach so hinzubekommen? Ja, mir fehlt eigentlich das Wort dafür, weil es geht nicht. Da muss klar sein, dass das nicht geht.
Ja, 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 ja. Also für mich ein ganz wesentlicher Aspekt ist, wir können das ganz einfach sagen, wir tun ungefähr im Jahr, jedes Jahr 20.000 Euro für uns mit investieren. Und für mich der wesentliche Aspekt dabei ist aber auch dieses Feedback, dieses Accountability und das Feedback, was ich dort an der Stelle auch immer wieder bekomme.
Na, für mich sind es tatsächlich drei Sachen. Die eine Sache ist, dass es hat Riesenvorteile, selbst entscheiden zu können, was man in seinem Business tut oder wie man arbeitet. Also dieses Selbstständigkeit in dem Sinne, dass man eben niemanden hat, der einem sagt, was zu tun ist. Was gleichzeitig aber auch der Fluch ist.
Exakt.
Weil niemand kann dir sagen oder dich begleiten, wenn du etwas Neues machst. Und im Business musst du immer wieder was Neues machen. Das ist einfach ein Fakt. Da kommen wir nicht dran vorbei. Die Dinge ändern sich und dann muss ich was Neues machen. Immer dann, wenn ich was Neues mache, habe ich ein Ausmaß an Unsicherheit. Das ist in der Regel gewaltig. Das ist ganz normal für das Gehirn. Und dann ist es gut, wenn ich ich nenne es mal etwas salopp, wo das nicht abwertend sein soll, vor allen Dingen nicht unserem Coach gegenüber, einen Vorturner habe, der das schon gemacht hat und der mir sagen kann, oh, an der Stelle würde ich das so drehen. Und meine Erfahrung ist, dass je erfahrener wir beiden werden, je mehr Wissen wir aufgebaut haben, desto subtiler und diffiziler werden die Stellschrauben, die wir drehen müssen, um Erfolge zu maximieren. Das heißt, da ist nichts mehr schwarz-weiß, wo irgendein Laie drauf gucken kann und sagen kann, da ist der Fehler. Das ist so subtil und diffizil, dass das ein Fachmann machen muss und sagen muss, an der Stelle musst du das Argument mehr und da musst du dort mehr und da fehlt Proof of Concept und da ist das und da ist das und da ist das.
Ja, ja, also für mich ist es vor allen Dingen auch dieser Sicherheitsaspekt. Ich meine, wir sind ja auch gerade selber für uns in einem Coaching-Programm und da merke ich auch dieses Feedback, dieses Thema Sicherheit, wo jemand dieses Feedback gibt, was du jetzt gerade gesagt hast und du dann sagen kannst, okay, ich überarbeite das nochmal und er wieder sagt, okay, bis wann hast du es fertig? Bis nächste Woche? Dann treffen wir uns nächste Woche und sprechen erneut darüber und auf diese Art und Weise halt auch Speed reinkomme und ich weiß, dass das, was ich hier mache, aber nicht in einem luftleeren Raum passiert, sondern ich dazu wiederum Feedback erhalte.
Das ist sicherlich ein Riesenaspekt. Also wir sprechen hier ja von einem Marathon und nicht von kleinen Sprints.
Exakt, ja.
Und einen Marathon durchzuhalten, jeder, der den schon mal gelaufen ist, weiß, das ist nicht ganz so trivial. Das ist eine Strecke, wo man sich im Geiste schon ziemlich drauf vorbereiten muss. Und wann immer du dann weißt, dass du dabei nicht ganz alleine bist, ist das eine gute Sache. Das ist mal Nummer eins. Aber Nummer zwei ist auch das Automatische. Es gibt einen Automatismus dadurch. Also ich glaube, ich bin jemand, den muss man nicht besonders peitschen. Still ist es so, dass bei einem Marathon es gut ist, wenn du weißt, da vorne steht mein Coach und gibt mir einen Becher Wasser, ne? um bei diesem Bild zu bleiben. Du bist einfach, ja, mir fehlt da, es ist sicherlich auf einer sehr subtilen Ebene, je mehr du in diese Region gehst, wo du sagst, ich will aber skalieren, ich will hier ein bestimmtes Gebilde meiner Firma haben, ich will bestimmte Dinge tun, ich will bestimmte Dinge mit weniger Aufwand tun, ich will hier in Regionen rein, die ich einfach spannend finde, weil ich es spannend finde. Und ja. weil ich weiß, dass ich das kann, also weil ich weiß, dass mir das möglich ist und weil ich sage, ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Wann soll ich das machen? Wir alle haben sehr viel Zeit verloren über die Pandemie und das hat in mir persönlich unbedingt etwas ausgelöst, wo ich sage, oh mein Gott, Zeit ist das Wichtigste, was ich habe im Leben und ich gucke mir die meisten Dinge ausschließlich darüber an, wie viel Zeit erspart mir das. Also wie viel schneller bin ich damit, wie viel effizienter, von mir aus auch effektiver, um etwas zu schaffen, was mir Freude macht, wo es, ja klar, machen wir uns nichts vor, es geht immer ein Stück weit um den Umsatz oder die Sicherheit, die wir auch haben wollen durch den Umsatz, weil darum geht es basically unterm Strich. Aber dieses zu sagen, was will ich denn erreichen in meinem Leben? Wo will ich noch was schaffen und mir selber zeigen, hey, coole Geschichte, du hast so und so vielen Menschen geholfen, etc. Darum geht es letztlich.
Mhm, genau.
Okay.
Okay, cool. Fassen wir die 7 Fehler nochmal zusammen, die man in seinem Business möglichst nicht machen sollte. Fehler Nummer 1, sich über die Konkurrenz Sorgen zu machen. Fehler Nummer 2, alleine gehen. Fehler Nummer 3, Business und Marketing verkomplizieren. Fehler Nummer 4, eine Agentur anheuern oder jemanden, der das für einen macht. Fehler Nummer 5, ständig auf Social Media posten. Fehler Nummer 6, Zeit gegen Geld tauschen. Und Fehler Nummer 7, nicht in sich selbst oder sein Business investieren.
Okay, und falls Sie jetzt sagen, ich mache 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dieser Fehler und wollen die schnell ausmerzen.
Oder wenn es auch nur 2 oder 3 sind.
Oder wenn es auch nur 2 oder 3 sind, haben wir einen Vorschlag für Sie.
Genau, lassen Sie uns einfach brainstormen, welche Möglichkeiten Sie in Ihrem Business haben, die Dinge anders anzugehen. Und melden Sie sich an für eine Roadmap-Session unter www.passion-profit.com/roadmap.
Und den Link poste ich natürlich auch in den Shownotes.
Ganz genau. Super. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei Ihnen wie immer fürs Zuhören.
Und wir hören uns beim nächsten Mal.
Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.